Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallihallo, ihr lieben Menschen, und wie schön, dass ich euch wieder in der Muschel sitzen darf. In dieser besonderen Zeit, nämlich der Erntezeit. Und wie könnte es da anders sein, dass ich mir vielleicht das Thema Erntejobs vorgenommen habe? Und das nicht in Deutschland, sondern in Neuseeland und in Australien. Und zwar hatte ich Miriam zu Gast, Miriam von International Harvest Hands, und sie vermittelt Erntejobs in Neuseeland und in Australien. Und bevor ich in das Live-Gespräch mit ihr springe, dachte ich mir, lasse ich noch mal ein bisschen Revue passieren, wie ich denn so auf meine Erntejobs zurückblicke und was ich aus dieser Zeit mitnehme. Also ich würde sagen, wir machen jetzt mal die Top 10. Mal gucken, wie weit ich komme. Eigentlich wollte ich Top 5 machen, aber ich glaube, mir fallen zu viele Aspekte ein. Deswegen machen wir jetzt doch die Top 10 meiner Punkte, die ich aus meiner Erntejobzeit mitnehme. Bevor ich damit loslege, stelle ich mich ganz kurz vor für diejenigen, die heute das allererste Mal reinhören. Mein Name ist Maja Mokwitz. Ich selbst komme von einem landwirtschaftlichen Betrieb aus der Nähe von Hannover, von einem konventionellen Ackerbaubetrieb. Ich habe, wie es sich gehört, in Göttingen Landwirtschaft studiert und bin auch zu Hause bei uns die Hofübernehmerin. Noch bin ich aber selbstständig mit Podcasten, und zwar habe ich den 63 Hektar Podcast mit dem NDR zusammen, diesen Jungen Landwirtin Podcast. Ich moderiere, ich mache Social Media für landwirtschaftliche Betriebe und vieles mehr. Ich freue mich, dass ihr hier reinhört. Mit diesem Podcast versuche ich einzuladen, in die landwirtschaftliche Welt einzutauchen. Ich versuche, unterschiedliche Experten einzuladen, der Landwirtschaft ein Gesicht zu geben und vielleicht auch die ein oder andere zu inspirieren, die sich noch so ein bisschen unsicher ist, ob sie in der Agrarbranche auch wirklich einen Platz hat. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich fange jetzt einfach mal an, und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich da meine Punkte nicht nach Wichtigkeit sortiert habe, sondern dass ich jetzt einfach loslege mit dem, was mir als erstes einfällt. Und ich würde sagen, dass meine Erntejobs mein Selbstvertrauen gestärkt haben. Mein Selbstvertrauen zum Beispiel darin, auch Arbeiten zu übernehmen, die ich vielleicht noch gar nicht kenne, die ich von zu Hause nicht kenne, weil zu Hause mein Papi immer mein Chef war und mein Papi mich vielleicht an mancher Stelle nicht bevorzugen möchte oder manche Aufgaben schon immer bei bestimmten Mitarbeitern liegen und das jetzt den Arbeitsflow unterbrechen würde, wenn ich die jetzt machen würde. Und dementsprechend rutscht man bei Erntejobs vielleicht nochmal in ganz, ganz neue Arbeitsgebiete, die man noch nie gemacht hat, wo man dann über sich hinauswächst und neue Dinge lernt und auch weiß, dass man auch diese Tätigkeiten gut und gerne übernehmen kann. Genau, Punkt 1. Als nächstes würde ich gerne mit dem sehr offensichtlichen Punkt weitermachen, dass man berufliche Erfahrung sammelt. Ich habe mir auch immer Mühe gegeben bei meinen Betrieben, die ich mir ausgesucht habe, dass die möglichst andere Betriebszweige auch noch zusätzlich haben, als wir sie zu Hause haben. Ich habe zum Beispiel, während ich studiert habe, immer auf einem Betrieb gearbeitet, der noch Milchviehhaltung dazu hatte. Wir sind ja zu Hause ein viehloser Betrieb. Und auch als ich meine Agrarweltreise gemacht habe und in 8 unterschiedlichen Ländern 8 unterschiedliche Betriebe kennengelernt habe, habe ich geschaut, dass es mal ein Biobetrieb ist, mal ein konventioneller Betrieb ist, mal ein Großbetrieb, mal ein Kleinbetrieb, um möglichst meine Augen zu öffnen für all das, was es da draußen gibt. Und ich glaube, dass man da ganz, ganz viel für sich selber mitnehmen kann, wenn man selbst immer wieder schaut, was kann ich mir von diesem Betrieb abschauen, was kann ich hier überhaupt nicht nachvollziehen, was ist bei uns vielleicht schon zu Hause besser, welche Arbeitsweise möchte ich vielleicht für zu Hause übernehmen oder was finde ich ganz, ganz, ganz schrecklich. Und deswegen ist es mir persönlich immer ganz, ganz wichtig, dass man so in die unterschiedlichsten Bereiche immer wieder reinschaut. Als dritten Punkt möchte ich gerne aufzählen, dass man an neuen Freundschaften gewinnt. Ich sage ja immer, wenn man auf einem Erntejob ist, dann ist das wie auf so einer Insel, auf so einer Hofinsel, weil man so ein bisschen abgeschottet ist von dem normalen Sommerleben, was die anderen vielleicht haben mit Ferien und, weiß ich nicht, im Schwimmbad abhängen oder am Meer abhängen, sondern man selbst ist so in diesem Arbeitsrhythmus, sitzt ganz viel im Trecker oder im Mähdrescher, hat vielleicht abends ein Erntebier oder ein nettes Grillen noch. Und ich kann von mir aus sagen, dass ich bei allen Erntejobs, die ich gemacht habe, sowohl in Deutschland als auch überall auf der Welt, immer Freundschaften mitgenommen habe, die besonders eng sind. Ich hatte jetzt zum Beispiel gerade letztes Jahr Besuch von einer Freundin, die ich in Chile auf einem Betrieb kennengelernt habe. Ich habe auch immer noch Kontakt zu den Pappenheimern, mit denen ich zu Göttinger Zeiten auf Erntejobs war. Und so viel kann ich verraten. Auf dem einen oder anderen Erntejob wurde vielleicht auch mal ein kleiner Flirt losgelegt oder vielleicht auch mal ein bisschen geknutscht im Trecker. Da ist also ordentlich was los auf den Betrieben und deswegen erinnere ich mich total gerne an diese Zeiten. Als nächstes würde ich gerne darauf aufmerksam machen, dass man natürlich bei all den Stunden, die man kloppt und bei all der harten Arbeit, die man da im Sommer irgendwie schiebt, dass man da am Ende auch eine Belohnung auf dem Konto für sieht, nämlich eine richtige Steilkurve nach oben. Und man hat auch während der Erntesaison nicht so wirklich Zeit, viel Geld auszugeben, weil man halt keine Freizeitaktivitäten machen kann. Und deswegen, ja, lohnt es sich, im Sommer mal so ein bisschen die Arschbacken zusammenzukneifen und da die Stunden zu kloppen. Und ich kann euch verraten, dass das Gehalt in Neuseeland und in Australien nochmal um einiges charmanter ist als hier in Deutschland. Und das, obwohl man Flug hin und zurück noch abziehen muss. Aber da kommt richtig was zusammen. Und da es ja heute über Erntejobs in Neuseeland und in Australien geht, muss ich auf jeden Fall auch den Punkt erwähnen, dass man natürlich bei Erntejobs im Ausland auch nochmal die Sprache verbessert. Das hatte bei mir tatsächlich einen enormen Effekt, denn zu meiner Zeit, als ich Abi gemacht habe, hatte sich Niedersachsen gerade dafür entschlossen, dass man Abi nach 12 Jahren macht und nicht nach 13. Meine Schule hatte aber noch einen 13. Jahrgang und deswegen hat meine Schule sich dafür entschlossen, die Jahrgänge einfach zu mixen. Das heißt, wir, die Zwölfklässler oder Elfklässler, saßen dann auf einmal mit dem Jahrgang über uns zusammen in einer Klasse und das hatte den Effekt, dass natürlich die Älteren auch teilweise schon Auslandssemester gemacht haben und ein viel, viel besseres Englisch hatten und das hat uns ein bisschen eingeschüchtert und es hat echte Auswirkungen auf mein Englischsprechen gehabt, da ich dann einfach weniger gesprochen habe und nicht so ganz so mutig war. Und durch meine Auslandaufenthalte bzw. durch meine Erntejobs während meiner Agrarweltreise bin ich da einfach hemmungsloser geworden. Also ich weiß schon immer, dass ich dann immer noch am Ende klinge wie eine deutsche Potato, die einfach gerade Englisch spricht. Aber ich bin einfach hemmungsloser geworden und schäme mich dafür nichts und bin dann einfach mutiger und weiß, dass man mich versteht. Und mir fehlt es an keiner Vokabel mehr. Ich kann am Ende auch sonst alles tanzen und weiß einfach, dass ich in jedem Land damit jetzt zurechtkomme. Und das ist auf jeden Fall ein absoluter Pluspunkt. Als sechsten Punkt komme ich jetzt mal mit was Fachlichem um die Ecke und zwar mit landwirtschaftlichen Standards. Wir in Deutschland haben, und das sagen wir und erzählen wir auch immer wieder, echt hohe Arbeitsstandards und Qualitätsstandards. Das merkt man aber erst noch mal ganz besonders, wenn man noch mal auf anderen Betrieben war und das dann auch ein bisschen in Kontrast setzen kann, vergleichen kann. Ich erinnere mich noch an die Müllentsorgung in Neuseeland, die grauenvoll ist, oder an, wie mit Pflanzenschutzmitteln umgegangen wird in Chile. Das ist absolut nicht mehr vergleichbar, wie wir das hier in Deutschland regeln. Und ich glaube, das tut immer noch mal ganz gut, da so ein Gefühl für zu bekommen, wie weit wir in Deutschland schon sind. Dieser Punkt, der klingt jetzt, glaube ich, für viele gar nicht so wichtig, aber tatsächlich würde ich sagen, dass das einer der wichtigsten Punkte ist, die ich so aus dieser Zeit mitgenommen habe, und zwar die Anpassungsfähigkeit. Anpassungsfähigkeit an vielleicht kulturelle Unterschiede, Anpassungsfähigkeit an Hierarchien, die auf dem Hof herrschen, an denen man sich vielleicht unterordnen muss oder sich behaupten muss. Anpassungsfähigkeiten an Schlafsituationen, die einem vielleicht nicht passen oder Essen, was einem nicht gefällt oder zu wenig Wochenendstagen, die man da zugeteilt bekommt oder. Und ich glaube, dass diese Anpassungsfähigkeit, so diese innere Stimme immer abzuwiegen, ist das hier gerade richtig, dass ich jetzt hier durchhalte oder muss ich mich für mich selber einsetzen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Kompass, den man in der Zeit lernt. Und ich würde sagen, dass ich mich eigentlich in allen Situationen anpassen kann. Der nächste Punkt, der klingt auch banal oder vielleicht auch romantisch, so wie ich das jetzt formulieren werde, aber ich finde ihn tatsächlich doch sehr, sehr wertvoll. Und zwar die Naturverliebtheit oder, wenn man auch will, die Naturverbundenheit. Man lernt natürlich ganz andere Landschaften kennen oder auch besonders die Böden. Ich erinnere mich, in Thailand und in den Philippinen habe ich auf Vulkanböden gearbeitet. In Peru stand ich tatsächlich auf der Wüste und all das irgendwie kennenzulernen ist natürlich mega spannend. Und selbst in Neuseeland lernt man ja alle 100 Kilometer irgendwie eine andere Landschaft kennen. Ich habe das damals in meinem Reiseblog so formuliert: Alle 100 Kilometer ändert sich die Landschaft. Es gibt Fjorde und Strände, Gletscher und Vulkane, schneebedeckte Berge sowie glasklare Flüsse und Geysire. Auf meinem Weg zur Farm erstreckten sich links und rechts der Straße saftig grüne Wiesen, im Horizont die Berge. Weit und breit nur wenige Häuser, meistens sind es Farmen. Ach, und damit kommen wir jetzt zu dem vorletzten Punkt. Und zwar möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass man natürlich auch in der gesamten Zeit eines Erntejobs Verantwortungsbewusstsein entwickelt. Zum einen für die Aufgaben, die man übernimmt. Wenn man jetzt auf einem Betrieb zum Beispiel längere Zeit ist, dann kriegt man oft auch eigene Aufgabenbereiche. Ich zum Beispiel hatte die Hauptaufgabe, die Kälberversorgung, also den Kälbern die Kälbertränke beizubringen, diese Nuckeleimer beizubringen und da natürlich zu schauen, dass kein Kalb unterversorgt ist oder krank wird. Dafür habe ich die Verantwortung getragen. Aber auch, und vielleicht klingt jetzt dieser Punkt niedlich in euren Ohren, aber Tatsache war das für mich ein wichtiges Learning, Verantwortung für meine eigenen Sachen zu übernehmen. Denn ich war es immer gewöhnt, wenn ich denn mal länger verreise, meistens mit meinen Mädels unterwegs zu sein, die dann an alles gedacht haben, wie Shampoo, Föhn, alle Sachen, die man sich irgendwie teilen kann, hatten dann meine Mädels mit. Wenn man dann mal auf so einem Erntejob ist und vielleicht auch nochmal den Hof wechselt und da dann irgendwie dafür zuständig ist, dass man wirklich alles beisammen hat, alles in einen kleinen Rucksack drücken kann und damit irgendwie die Wochen zurechtkommt. Und auch immer genau unter Kontrolle hat, dass man dann auch an das Wichtigste gedacht hat, wie zum Beispiel bei mir die Heuschnupfenmedizin und, und. Also das war Verantwortungsbewusstsein seinen eigenen Sachen gegenüber, dass man sich eben nicht alles 24/7 in Online-Shoppen nachkaufen kann oder mal eben mit dem Auto irgendwo hinfahren kann, weil einem jetzt irgendwas fehlt. Nein, man ist am Arbeiten und das hat nebenbei zu laufen und deswegen Verantwortungsbewusstsein seinen eigenen Kram gegenüber. Und mit diesem letzten Punkt möchte ich jetzt gerne meine Top 10 abschließen. Das heißt aber nicht, dass dieser Punkt unwichtig ist. Ganz im Gegenteil, ich möchte, dass der besonders lange euch in der Muschel bleibt. Und zwar der kulturelle Austausch. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, wie ich in Indien auf einem Erntejob natürlich mit Händen gegessen habe, wie es in vielen asiatischen Ländern kein Klopapier gab, sondern irgendwie nur so ein Duschschlauch an der Toilette. Wie ich auf den Philippinen Balut gegessen habe, das ist ein fast fertig gebrütetes Ei, was dann doch gekocht wird, wo du eigentlich halb so ein Küken aus dem Ei ziehst, also wo man ja einfach kulturell in neue Welten eintaucht und das hat mich ganz, ganz bunt von innen gemacht und ganz, ganz offen für andere Lebenswelten und ich glaube, dass das einen Menschen in die richtige Richtung wirft, immer offen zu bleiben für andere Meinungen, andere Lebensweisen, andere Realitäten, andere Länder. Also ich kann euch nur sagen, meine Erntejobs haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin, weltoffen und neugierig. Und das wünsche ich euch auch. Also lasst uns gerne mal reinhören, was Miriam uns jetzt über ihre Erntejob-Vermittlung erzählt. Sie wird uns natürlich erzählen, was erwartet einen dann da in Neuseeland oder in Australien? Was muss man eigentlich mitbringen, wenn man sich vielleicht auf einen Erntejob bewerben möchte? Braucht man einen Treckerführerschein? Braucht man eine Vorerfahrung? Wie teuer ist auch die Übermittlung von Miriam? Wie läuft das dann ab, wenn man dann dort lebt? Hat man vielleicht irgendwie ein Netzwerk oder ist man auf sich alleine gestellt? Welche Höfe machen mit? Vielleicht gibt sie da schon mal so einen kleinen Ausblick. Ich fand es ganz, 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 ganz toll, Miriam mal digital kennenzulernen. Wir haben uns im Leben immer knapp verpasst, aber ich bin mir sicher, dass wir das nachholen werden. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Thema. Übrigens sage ich die ganze Zeit Ernteaustausch. Das ist natürlich nicht richtig. Es geht um Erntejobs und nicht um einen Austausch. Also man muss danach nicht unbedingt auch selbst die Hoftore öffnen hier in Deutschland, sondern es geht wirklich um Jobs im Ausland. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Neuseeländische Landwirtschaft in drei Worten von dir.
Vielfältig, aufregend, lockerer.
Lockerer, ja. Was bedeutet dir Reisen?
Viel. Für mich bedeutet Reisen die Verbindung zu meiner Familie und Freunden in Deutschland, weil ich halt in Neuseeland lebe. Und Reisen bedeutet für mich zu lernen.
Dazu zu lernen, Neues zu lernen.
Genau, dazu zu lernen, Neues zu lernen, neue Leute kennenzulernen. Es bedeutet, ja, aufregend.
Was bedeutet für dich deine Agrarreise, die du, glaube ich, nach Neuseeland. Also die ging nach Neuseeland so rum und sie war bestimmt nach der Schule oder nach deinem ersten Studium, musst du mir vielleicht nochmal nachhelfen.
Ich war tatsächlich nach der Schule das erste Mal in Neuseeland, Teil einer Weltreise. Ich bin einmal um den Globus und habe auch in Neuseeland angehalten.
Wow.
Und dann bin ich nach dem Bachelor nach Australien für die Ernte und bin dann in Neuseeland gelandet.
Was nimmst du, wie würdest du die Zeit in Neuseeland zusammenfassen? Dein erster Moment, als du da hingekommen bist.
Aufregende Natur und nette Menschen und irgendwie einfach und unkompliziert da zu sein, so und ja.
Schön. Miriam, magst du dich vorstellen? Wir möchten natürlich wissen, wer sitzt denn da am Mikro, wer du bist, wie du heißt und wie dein Bezug zur Landwirtschaft ist.
Sehr gerne. Miriam, ehemalige Kielerin und inzwischen lebe ich in Neuseeland. Ich bin auf dem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden in Schleswig-Holstein, auf der Kieler Ecke. Und habe dann in Osnabrück und Göttingen Landwirtschaft studiert.
In
Und
Göttingen auch?
ja, mein Master habe ich in Göttingen gemacht,
Ach krass,
genau.
wann warst du denn da?
2014 bin ich in Osnabrück fertig geworden und habe dann 2015 in Göttingen angefangen. Und 17, Oktober 17, als ich nach Neuseeland gezogen bin, kurz davor bin ich fertig geworden.
Krass, okay, ja, dann haben wir uns ein bisschen überschnitten. Also 15, 16 war ich auch noch da.
Ja.
Aber bin dann schon fürs Bachelorarbeit schreiben nach Hause und habe da lieber schnell meine Sachen gepackt, bevor ich dann doch nur am Party machen bin.
Ja, sehr lustig. Also wir müssen echt schon ein paar Mal so gerade so aneinander vorbei sein. Also sowohl in Neuseeland, da der Betrieb, wo du gearbeitet hast, bei mir um die Ecke,
Ja.
jetzt Göttingen. Und ja, tatsächlich sitze ich gerade in Göttingen, um das hier aufzunehmen,
Witzig.
weil ich ja dann morgen zur Uni vorbei, bei der Uni vorbeischaue. Aber ja.
Ja, und wie alt bist du?
Ich bin 33 Jahre alt. Ich sage immer gerne, ich bin zum vierten Mal 29 geworden.
Ich auch. Ohne Witz, ich wollte als Gag immer die Karte rausschicken, schon wieder 29.
Ja.
Das ist schön, sitzen hier zwei junge Girls. Okay, erzähl uns so ein bisschen von deinem Weg. Ich möchte von dir mit angesteckt werden, warum du das so toll findest, Agrarreisen zu machen und ja, was dich so mit an Neuseeland hält.
Ich war schon immer Weltenbummler, wie gesagt, nach dem Abi irgendwie einmal um die Welt. Und ich habe im
Welche
Studium in
Länder
Os
hast du ge gesehen?
Ich war in den Staaten, in New York und Kalifornien. Ich war damals Austauschschülerin für ein halbes Jahr in Kalifornien, habe meine Gastfamilie wieder besucht. Ich bin von da nach Neuseeland, dann bin ich noch nach Australien nur kurz für ein paar Wochen, um von da nach Namibia zu fliegen. Und in Namibia war ich 3 Monate am Arbeiten. Und dann bin ich wieder nach Deutschland und war nach, ich glaube, 11 Monaten. War
Ja,
ich dann
und du hast
unterwegs.
überall getravelt oder hast du auch so neben Jobs Work gemacht?
Ich habe in Neuseeland gearbeitet, Work and Travel. Australien bin ich nur gereist und in Namibia habe ich auf einer Reit- und Jagdlodge gearbeitet.
Ach cool, ja, ich wollte auch nach Namibia, als ich damals meine Agrarweltreise gemacht habe. Und das erschien mir dann irgendwie doch, also die Familie, die ich da, das war eine deutsche Familie auch, die da gelebt hat, die wollte mich nicht bevorzugen zu den Einheimischen. Und deswegen haben sie gesagt, okay, mal, wenn du kommst, möchten wir nicht, dass du denen die Arbeit wegnimmst, sondern dass du vielleicht welche übernimmst, die hier noch gar nicht übernommen wird. Und dann sollte ich da deren Kinder unterrichten.
Oh ja.
Und dann haben sie halt gesagt, ja, okay. Und wenn du das dann machst, du musst auch wissen, wir wohnen hier irgendwo im Nirgendwo. Das heißt, du müsstest auch die Fahrtstrecke hierher bezahlen. Habe ich gesagt, gar kein Problem. Ich muss immer schauen, wie ich auf die Farm komme. Und dann meinten sie, ja, und dann wäre es auch noch cool, wenn du halt hier noch für Essen und Unterkunft zahlst. Und dann dachte ich mir so, okay, dann verstehe ich das Prinzip von, ich arbeite und unterrichte eure Kinder und ihr seid dafür irgendwie meine Gastgeber und zeigt mir Land und Kultur. Das ist ja irgendwie nicht so richtig aufgegangen. Außerdem kam dann eh Corona und ich musste meine ganzen Pläne canceln, aber da wäre noch interessant gewesen, wenn ich dann noch so sonst noch so gefunden hätte da in dem Land. Was
Ja,
hast du
so.
denn da auf der Lodge? Was waren das so für Tätigkeiten?
Ich war als Horse Riding Guide angestellt. Also die hatten, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Pferde, ich würde sagen 13. Und ich habe dann die Gäste auf der Farm rumgeführt, damit dann niemand verloren geht. Und wir haben dann nach Giraffen und Zebras und Co. Ausschau gehalten. Genau.
Ah, okay, aber ihr wart die ganze Zeit in so einer Area und habt einen Umkreis von wahrscheinlich mehreren Kilometern da die Touren gemacht. Das war jetzt nicht so 3 Tage unterwegs und
Nee,
irgendwo
genau, es waren
selten.
Tagestrips. Genau.
Ah ja, ja,
Und dann
cool.
schön mit Sundowner, dann ist irgendwer mit dem Auto gekommen, hat irgendwie einen Picknicktisch aufgebaut und wir sind mit den Pferden dahin und so. Das war eine tolle Zeit. Und genau, Jäger waren auch gleichzeitig da und da ist nochmal so meine Passion fürs Jagen entfacht. Dann habe ich im Studium auch meinen Jagdschein gemacht, aufgrund dessen, dass ich da in Namibia so involviert war.
Ja, schön. Okay, und nun bist du bei all den Ländern, die du gesehen hast, in Neuseeland gelandet. Warum Neuseeland?
Neuseeland by default irgendwie, weil ich nach dem Bachelor in Australien in der Ernte meinen damaligen Freund kennengelernt habe.
Ah, witzig, aber in Australien.
In Australien während der Ernte, genau. Ich war auf dem Betrieb, bin da Drescher gefahren und war irgendwie ja die einzige Internationale da im kleinen Ort, der, ich weiß gar nicht wie viel, gefühlt 30 Farmen und dementsprechend irgendwie 30 Familien und das war's im Umkreis von vielen Kilometern und
Ja, ich
genau.
sage immer, das ist so die Farm Island. Also die Welt wird so klein, weil man so wenig andere Menschen noch hat.
Genau, ja, und dann, er war festangestellt auf dem Nachbarbetrieb und wir haben uns kennengelernt und irgendwie, ja, ich war ja schon immer viel unterwegs und konnte die Sprache sprechen und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, ich habe zu keinem Zeitpunkt richtig gesagt, ich wandere aus, sondern das war so ein schleichender
Leichter.
Prozess. Aber ich weiß noch, als ich beim Amt war bei mir und mich abgemeldet habe, da guckte die mich wirklich an und sagte, ja, und also sind Sie sich sicher? Also wollen Sie nicht hier noch eine andere Adresse eingeben? Ich so, naja, ich bin halt nicht mehr in Deutschland. Und ja,
Krass.
genau. Und ja, vor Neuseeland tatsächlich im Studium, das habe ich noch gar nicht erwähnt, war ich auch in Argentinien und in Russland. Und ich war noch in Chile, auch immer landwirtschaftlich geprägt.
Krass. Ja, hä? Du hättest mal den Podcast machen sollen. Was komme ich hier an mit meinen sieben oder acht Ländern? Zu schön. Okay, aber wir wollen uns heute auf Neuseeland konzentrieren. Magst du ein bisschen was zu der Landwirtschaft in Neuseeland erzählen? Ich habe ja die Milchviehhaltung kennengelernt, was schon sehr typisch ist. Ich glaube, sonst ist auch Schafshaltung, zumindest für die Area, wo ich gelebt habe, in der Nähe von Christchurch, auch sehr typisch. Was muss man noch kennen?
Derry ist ganz groß, großer Exporteur und Verdienstler, sagt man das so in der Landwirtschaft. Sheep and Beef ist inzwischen so meine Passion geworden. Das sind oft extensive Betriebe mit Schaf- und Rinderhaltung und es wird dann unterschieden in Fine Wool Sheep, also so Merino-Schafe, wo die Wolle auch noch echt was wert ist. Und Crossbreeds, wo mit kürzerer Wolle, wo jetzt auch viele Kampagnen gefahren werden, dass, ne, wieder Sachen wie Wollteppich im Trend sind. Oder es wird viel bei uns geforscht, so was man noch mit Wolle machen kann. Zum Beispiel eine Plastikalternative wurde jetzt entwickelt mit Wolle. Lauter
What?
solche Sachen. Ja, es gibt ein Boot tatsächlich, das aus Wolle gemacht ist.
Ein was? Ein Boot?
Ein Boot. Ja,
Okay, wow.
Sheer Edge heißt das Unternehmen, glaube ich. Die haben das vor ein paar Jahren entwickelt. Und also nur ein Prototyp, aber zeigt so das Potenzial, was man alles mit Wolle machen kann. Genau.
Ja,
Und
musst du mir gleich mal schicken, also noch einen Link dazu schicken. Ich habe hier noch einen zweiten Podcast, der 63 Hektar heißt, und da muss ich immer in der Ach-was-Rubrik, die zum Ende hin ist, also mit Innovationen aus der Branche überraschen. Und da finde ich es immer cool, wenn ich sowas aufschnappe, was es denn da alles gibt. Okay.
ja. Und jegliche Rassen natürlich auf den Sheep and Beef Farms. Angus nimmt immer mehr Platz ein. Ansonsten in Neuseeland, was sehr untypisch ist für alle anderen Länder. Wir halten auch Rotwild auf Betrieben und entweder für das Fleisch oder auch das Geweih ist auch ein Produkt.
Und
Und
was
ansonsten,
passiert dann mit dem Geweih zum Beispiel?
das Geweih wird nach Asien exportiert für gesundheitliche Produkte. Ist sehr gut für Gelenkprobleme und so. Das wird dann zu Kapseln verarbeitet. Und genau. Also Sheep and Beef, die Hirsche, natürlich Ackerbau, viel Saatgutvermehrung auch für den europäischen Markt tatsächlich. Und Lohnunternehmen natürlich, fällt unter Ackerbau. Und haben wir sonst noch irgendwas Außergewöhnliches? Schweine, Rinder. Aber nicht in der Dichte, wie wir es hier kennen.
Okay, und ich habe mitbekommen, wir sind ja auch auf Social Media vernetzt, da habe ich das auch schon so ein bisschen mitgeschnitten, dass du Austausch unterstützt, so will ich es jetzt mal sagen. Du hilfst also deutschen Studenten oder jungen Schülern nach der Schule dabei, einen Austausch zu ermöglichen nach Neuseeland. Was muss man machen, um mit dir in Kontakt zu kommen?
Genau, ich bin auf Instagram mit meiner Erntehelfervermittlung International Harvest Hands und man kann sich einfach bewerben, wenn man Lust hat, mal die Landwirtschaft woanders kennenzulernen. In diesem Fall Neuseeland und Australien. Und so wie wir, ne, einfach mal über den Tellerrand schauen und gucken, ob einem das gefällt oder was anders ist und auch feststellen, was einem vielleicht nicht gefällt. Genau, deswegen mache ich das und ich habe auch eine Webseite und da kann man sich bewerben. Jetzt geht gerade die neue Saison los, bei uns sind ja die Jahreszeiten umgekehrt, das heißt jetzt ist Winter und erstmal Ruhe, aber ich nehme jetzt wieder Bewerbung an für die neue Saison und man muss einfach Lust und Laune mitbringen, Motivation, die richtige Einstellung, dass man sagt, ich möchte was lernen und genau.
Und jetzt meldet sich einer und sagt, ja, aber ich habe noch gar keinen Treckerführerschein. Kannst du auch solche Leute vermitteln?
Ich habe mich darauf spezialisiert, dass ich sage, ich vermittle Erntehelfer mit Erfahrung.
Ja.
Es muss nicht jeder Drescherfahrer sein und seit 10 Jahren in der Landwirtschaft arbeiten. Also eine Ernte, finde ich, reicht auch aus. Das Verständnis der Abläufe so ein bisschen und einen Trecker fahren zu können, aber gleichzeitig auch zu sagen, du, ich möchte gerne ein bisschen mehr machen und ich möchte gerne mehr Maschinenerfahrung machen. Alles super. Also dann suche ich halt einen Betrieb, der bereit ist, jemanden anzulernen. Während Leute, die viel Erfahrung haben, sagen, ich möchte ne, hier ganz viel machen oder ganz viele Stunden, die schicke ich eher zum Lohnunternehmen.
Ja, und wenn ich dann die Bewerbung ausgefüllt habe, würdest du dich dementsprechend dann bei mir melden und dann empfiehlst du mir unterschiedlichste Betriebe oder hast du dann schon so den Perfect Match dabei, weil ich schon gesagt habe, was ich mir wünsche oder wie ist denn so der Next Step?
Genau, Bewerbung online und dann treffen wir uns so wie wir zwei jetzt via Online-Interview und dann geht es mir darum, so ein bisschen die Erwartungshaltung kennenzulernen, zu sagen, ich möchte ja noch was Neues lernen oder ich möchte mich hier in diesem Bereich irgendwie meine Skills ausbauen, ich möchte auf dem Milchviehbetrieb arbeiten oder weiß der Geier und je nach Charakter habe ich dann schon Betriebe im Kopf. Das ist auch davon abhängig, wann du bereit bist, hier rüberzukommen. Also jemand, der sagt, ich kann nur von September bis Dezember, den platziere ich halt woanders als jemand, der sagt, ich kann erst ab Oktober. Also je nach Jahreszeit, ja, die man verfügbar ist und nach Skills und Erwartungen. Und oft habe ich schon so im Hinterkopf so einen Betrieb, der wahrscheinlich passt. Wenn jemand ein bisschen ruhiger ist und sagt, oh, großes Team habe ich ein bisschen Sorge vor, dann habe ich dann kleinere Familienbetriebe im Hinterkopf und
ach, schön.
Genau, weil ich die Betriebe vor Ort halt alle kenne und deren Persönlichkeiten.
Okay, du hattest vorhin schon gesagt, du hast dich jetzt ein bisschen auch auf erfahrenere Erntehelfer spezialisiert. Gibt es sonst noch irgendwelche Merkmale, die man mitbringen muss? Also keine Ahnung, du musst auf jeden Fall, muss ist immer ein schönes Wort. Es wäre toll, wenn du mindestens 3 Monate bleibst oder sagst du, ich mache alles ab einem halben Jahr aufwärts. Was gibt es da noch für Merkmale, die man mitbringen muss?
Genau, ein bisschen Erfahrung, 3 Monate arbeiten mindestens und dann empfehle ich natürlich noch ein bisschen Zeit zum Reisen einzuplanen, wenn man schon so weit gereist ist. Englischkenntnisse, ich erwarte nicht, dass irgendwer Fachvokabeln kann. Ich schicke auch immer noch eine Vokabelliste mit.
Süß.
Das ist,
schick mir die auch mal.
Das ist nicht notwendig, aber man muss sich verständigen wollen und bereit sein, auch mit Händen und Füßen kurz irgendwas zu überbrücken und ja, einfach keine Hemmschwelle da haben, weil man lernt es einfach vor Ort. Ich erwarte nicht, dass man in Deutschland, wenn man nicht jeden Tag Englisch spricht, perfekt Englisch spricht, so.
Ja.
Und ansonsten Ehrlichkeit erwarte ich einfach für die Betriebe, ne? Ehrlich zu sagen, ich bin dann verfügbar und ich habe diese Skills und das sind meine Schwächen und ja, oder zu sagen, auch wenn dich jemand auf die Maschine setzt, Mensch, ich bin die schon mal gefahren, aber kannst du mir vielleicht nochmal eine schnelle Einweisung geben? Statt zu sagen, ja. Also, ich denke, das sind so die Hauptpunkte.
Ich habe mich immer kleiner gemacht in Erntejobs, als ich bin, weil ich dachte, bloß erstmal Understatement und lieber Aufgaben kriegen, die du auf jeden Fall gut machst, anstatt dass du irgendwo sitzt und dann feststellst, das wird jetzt hier erstmal schwierig. Ja. Zoom uns mal rein in so einen Austauschmoment oder beziehungsweise in so einen Erntejob. Du hast ja auch mit den Menschen, die du dann dahin schickst oder die du vermittelst, auch Kontakt. Was berichten die so? Was erleben die so?
Die erleben erstmal kleine Kulturschocks, wenn sie ankommen. Das Haus ist vielleicht nicht ganz so gut isoliert, es ist ganz schön frisch.
Hatte ich auch. Genau, das hatte ich auch. Man konnte meinen Atem sehen in dem Papphaus, in dem ich untergebracht war.
Genau, so das ist so der erste Moment. Dann aber auch die Offenheit der Menschen, dass sie sagen, oh, im Supermarkt Da unterhalten die sich ja mit dir, während die deine Lebensmittel in deine Tüten packen, so üben. Und genau, der Smalltalk, das dauert immer ein bisschen, bis sich alle dran gewöhnt haben, aber das wissen sie in der Regel sehr schnell zu schätzen, so diese Lockerheit. Und genau, das sind so die ersten Unterschiede oder auch dieses Englische, dass sie oft sagen, oh, der Chef nuschelt so und spricht so schnell. Dann ist es total schön, während ich dann, wir bleiben so in Kontakt und dann, wenn ich zum Ende wieder mit
Das musst du
denen.
vielleicht nochmal deutlicher sagen, weil ich habe, als ich mein Abi hatte, bin ich nach Australien und habe da auch bei so einer Work-and-Travel-Agentur mich vermitteln lassen. Und ich hatte das Gefühl, die waren so gar nicht zuständig für mich und ich hatte nie einen Ansprechpartner. Und bei dir ist es ja wirklich so, du machst irgendwie eine WhatsApp-Gruppe und du rufst da nochmal an und fragst, wie es geht. Also bist du richtig nah dran. Das finde ich irgendwie auch cool.
Ja, genau, das ist mir wichtig, weil ja, es soll das Ganze, warum ich das aufgebaut habe, die Erntehelfervermittlung, war ja, ich war damals in Australien, hatte eine coole Zeit, aber es war auch irgendwie sehr überwältigend, wo fange ich an mit Steuernummer und so und wo fange ich einfach an? Und genau das mache ich halt, diese Hilfestellung bieten und ich lebe vor Ort und möchte denen dann ja auch irgendwie eine coole Zeit ermöglichen und zeigen, was landestypisch ist. So, die letzten Jahre war ich mit den Erntehelfern immer beim Rodeo oder wir sind dieses Jahr Jetboating gewesen, das wollen wir jetzt jedes Jahr machen. Wir sind einfach mal in Christchurch feiern gewesen, haben uns abends im Pub getroffen zum Abendessen. Einmal habe ich Potluck-Dinner gemacht. Ich musste dann noch eine Google-Definition oder Wikipedia-Definition in die WhatsApp-Gruppe schreiben, weil keiner so richtig wusste, was ich eigentlich wollte.
Aber ich kenne das auch nicht. Sag mal, was ist denn das?
Potluck, also einfach irgendwas mitbringen zum Abendessen. Es wird nicht vorher abgesprochen, wer was mitbringt.
Ach, witzig. Und was
Und
kommt
das.
dabei so rum? Alle bringen
Also.
Nachspeise mit. Oder alle, bei uns
Genau.
wäre es, also, ich wüsste, meine Freunde würden alle Tomatenmozzarella mitbringen. Das geht irgendwie, kann man irgendwie schnell machen und.
Ja. Also Nudelsalat, irgendwas für den Ofen, genau, ein paar Würstchen, dann hatten wir noch irgendwas, ein Baguette im Ofen, ein paar Tüten Chips und eine Packung Eiscreme.
Ja, ich hätte es jetzt witzig gefunden, weil ihr euch ja nicht absprecht, wenn dann so ein Kuddelmuddelessen da auf dem Tisch steht und irgendwie nichts zusammenpasst. Das hätte ich jetzt sehr witzig gefunden. Ach krass, das habe ich noch nie
Dafür sind
gehört.
Deutsche
Okay.
zu organisiert, also ja, aber ja, wir haben uns nicht abgesprochen, aber gleichzeitig hat es ganz gut geklappt, so.
Ja,
Und solche
cool.
Sachen, genau. Ich bin vor Ort, ich bin in derselben Zeitzone. Die Erntehelfer haben meine Telefonnummern, können anrufen. Und ich versuche auch immer mal zwischendurch anzurufen und bin halt auch mit den Landwirten selber in Kontakt und rufe die auch unabhängig an, um einfach zu hören, was so Sache ist und wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, da ein bisschen zu helfen. Aber in der Regel.
Magst du noch mal ein paar Betriebe vorstellen, die vielleicht im nächsten Jahr suchen werden, wo man jetzt schon sich schon mal so reinträumen kann, wenn ich jetzt hier so zuhöre und gerade irgendwie irgendeine nervige Arbeit schreiben muss wie Master oder Bachelor und mir dann denke, oh, ich will doch echt noch mal ans andere Ende der Welt. Wohin kann ich mich jetzt träumen?
Ich würde sagen, du träumst dich auf die Südinsel von Neuseeland, weil da sind die meisten Betriebe. Es ist Sommer, während es hier Winter sein wird. Und der Betrieb holt dich ab vom Flughafen oder man findet seinen eigenen Weg dahin. Und dann ist es so, dass genau, man erstmal irgendwie eine andere Hofstätte erlebt. Wir haben keine so schönen Maschinenhallen, wie man sie in Deutschland kennt. Ich glaube, das ist auch Teil des Kulturschocks. Aber man wird herzlich willkommen geheißen und man hat immer irgendwie Berge, ist immer wunderschöne Landschaft, teilweise Schläge direkt am Meer oder direkt,
Im
ja, vor
Wasser,
den
ja.
Alpen und also wirklich, ja, wunderschön zu sehen.
Und hast du da jetzt
Und
konkret gerade mal einen Betrieb, wo du sagen kannst, okay, der sucht auf jeden Fall und die haben Milch, Vieh oder was auch immer?
jetzt nehme ich mal ein Beispiel von mir aus der Ecke. Das ist ein landwirtschaftlicher Betrieb mit einem jungen Manager, der den Familienbetrieb gerade übernommen hat.
Wie jung? Spaß. Doch, beantworte mal.
Mitte 30.
Jawohl.
Und der hat den genau Familienbetrieb übernommen und baut auch nebenbei ein Lohnunternehmen auf, vor allem für Spraying, also Spritzen. Und da werden jetzt zwei Spritzenfahrer gesucht, während die schon vier Vollzeit junge Leute eh schon im Team haben. Und die haben auch Schafe und genau, die haben halt auch Flächen fast direkt am Meer.
Ach, cool. Okay. Ja, wow. Also, ich nehme mit, dass man bei dir in der richtigen Hand ist, wenn man mit der Idee liebäugelt, vielleicht nochmal in Neuseeland eine praktische Zeit zu erleben. Ich nehme mit, dass es mega cool wäre, dich auch kennenzulernen, wenn du dort vor Ort bist und man nicht so lost ist wie ich damals in Australien mit irgendeiner riesigen Agentur. Und ich finde cool, dass du dich dafür einsetzt. Ich möchte auch mit dieser Folge motivieren, dass so ein Austausch mega wertvoll für einen selber ist. Wie du schon sagst, man kriegt ganz, ganz viele Momente, wo man immer so schmunzelt und mal was Neues erlebt. Ja, dafür möchte ich mich bedanken, dass du dazu einlädst. Und ich werde deine Webseite natürlich in den Shownotes erwähnen. Wiederhol nochmal den Namen.
International Harvest Hands.
Finde ich mega cool, dass sie noch nicht vergeben war. Hast echt Glück. Und ich hoffe, da findet man jetzt nicht ganz, ganz viele. Ich werde auf jeden Fall deine in den Shownotes erwähnen und bedanke mich für deine Zeit.
Ja, vielen Dank dir. Und ja, es ist schön, irgendwie das Interesse zu teilen, ne? Mit jemandem, der auch schon drüben war und mit den Leuten, die echt Lust haben, ja, mal was anderes zu erleben und andere Länder kennenzulernen.
Ja, vielleicht noch eine allerletzte Frage. Du hast ja einen Vortrag in Osnabrück gehalten, an der Universität. Übrigens war ich bei der Uni auch schon. Da sind wir wieder scharf aneinander vorbei,
Ja.
an einem und selben Ort gewesen. Was haben die so für Fragen gestellt, die ich jetzt vielleicht noch nicht gestellt habe?
Es ging um, wie sieht mein Arbeitsalltag aus? Wo würdest du dich eher bewerben, Neuseeland oder Australien? Klar, der Wohnort ist zum einen Argument, warum ich Neuseeland sage, aber auch die Vielfältigkeit ist, warum ich Neuseeland sage. Australien ist halt immer bekannt irgendwie für die großen Maschinen. Was haben die nachgefragt? Ich gucke hier gerade auf mein Telefon, weil
Ja.
eine Freundin auch dabei war, die tatsächlich die Fragen mit aufgeschrieben hat. Kann ich nach innerhalb der 3 Monaten den Betrieb wechseln und irgendwie 3 Betriebe kennenlernen? Da sage ich ganz klar, das ist nicht der Fall, einfach weil man auch eine Zeit lang braucht, sich ins Team einzuarbeiten und die dich in die Maschinen einarbeiten. Also man bleibt auf einem Betrieb. Flugkosten, Visum.
Ah ja, willst du noch so einen kleinen Einblick auf die Kosten geben oder ist das ein Downer?
Also zum Kostenpunkt, genau, der Flug ist auf jeden Fall der höchste und da das Visum kostet auch ein bisschen meine Vermittlung. Das ist eine One-Off-Fee, also eine einmalige Zahlung von 255 € nach Neuseeland und 295 € nach Australien, einfach weil in Neuseeland mein Netzwerk deutlich größer ist.
Ja.
Und das hat man innerhalb, ne, ein, zwei Arbeitstagen irgendwie wieder drin
Wahnsinn, ich wollte
und
gerade sagen, mach mal ein bisschen teurer. Aber ja,
ja, das ist
kann
aber, wenn ich daran denke, als ich Student war, wollte ich am liebsten
Ja.
gar nichts ausgeben, ne? Und
Ja.
das.
Okay. Ich bedanke mich und freue mich, dass wir das Thema hier einmal thematisiert haben und hoffentlich sich jetzt ganz viel aufmachen und Agrarreisen starten. Wohin auch immer, aber wir freuen uns natürlich, wenn es nach Neuseeland und Australien ist.
Genau so. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und falls ihr jetzt Interesse habt, dann schaut doch mal auf der Webseite von International Harvest Hands vorbei. Und lasst euch nochmal von mir gesagt sein, ihr werdet noch früh genug ins richtige Berufsleben einsteigen. Also falls ihr gerade durch seid mit eurem Studium und vielleicht noch so ein bisschen von einer Auszeit träumt, dann kann ich euch einen Erntejob in Neuseeland oder in Australien auf jeden Fall ans Herz legen. Und ihr könnt euch sicher sein, dass in einem Lebenslauf, wo man Erntejobs nachweisen kann und sowieso wir Agrarler mit agrarwissenschaftlichem Background, uns steht die Welt offen in der Berufswelt. Da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Also stresst euch nicht und macht euch Platz für einen Erntejob. Tschüss, bis zur nächsten Folge.